Ganz kurz vor dem Weihnachtsfest feiern wir diesen Zumutungen-Gottesdienst am 4. Advent. Ich grüße Sie dazu alle sehr herzlich. Die adventliche Gestalt, von der ich Ihnen heute erzählen will, steht bereits bereit vor der Geburt des Kindes. Sie steht in einem Stall in Bethlehem und kann dort schon besucht werden. Sie ahnt allerdings noch nicht, was auf sie zukommt und welche prominente Rolle ihr in der Weltchristenheit und in der Kunst zugedacht ist. Adventliche Gestalt, das trifft die Sache und ist doch anders, als man sich's normalerweise vorstellt, denn es ist eine wahrhaft gewichtige Gestalt, ein Ochse, ein prächtiger Zugochse. Unser Thema lautet, wen der Ochse kennt. Erkenntnisse bei einem vorweihnachtlichen Stallbesuch. Ich habe dieses Thema gewählt, weil ich ja nicht immer über Esel was machen kann. Lied 18 im Gesangbuch, seht, die gute Zeit ist nah. An dieser Stelle schon ein erster Dank an Uli Reuter, Norbert Hiller und Barbara Dietrich. Erstens der Ochse. Sein wolliger Schädel ist dick und breit. Die Hörner sind kurz und kräftig. Sein Körper ist stark bemuskelt. Ein kräftiges, aber ruhiges Tier. Der Ochse ist das älteste in der Menschheitsgeschichte belegte Zugtier und brachte damit einen Technologiesprung, gegen den die Digitalisierung wohl auch nicht ankommen wird in der Bedeutung. Ohne ihn und die früher oft auch eingespannten Kühe hätte es nie einen Ackerbau gegeben und damit keine Sesshaftigkeit des Menschen. Unser Ochse ist in einem Stall in Bethlehem zu Hause und sorgt dort für den nötigen Stallgeruch. Er hat da sein Abteil, in dem er steht oder liegt. Anbinden muss man ihn nicht und man sollte es auch nicht aus Tierwohlgründen und weil es nicht nötig ist. Er kennt seinen Platz. Der Ochse kennt seinen Platz und seine Aufgabe. Wenn seine Arbeitskraft gebraucht wird, dann legt er sich ins Zeug. Er spürt seine Energie und genießt die ruhige, aber nachdrückliche Bewegung. Er ist ein ausgezeichnetes Zugtier und kann sogar Holz rücken. Und wenn man ihn fragen würde, würde er sagen, das muss man eben mit dem Kopf machen. Wichtig ist ihm, dass jeden Tag die gemauerte Futterkrippe in seinem Stall gut gefüllt ist, die da in der Mitte steht. Er liebt würziges, duftendes, gutes Heu. Auf ein Thema sollte man ihn vielleicht besser nicht ansprechen. Man sollte ihn nicht mit einem Stier verwechseln. Da fehlt ihm ein gewisses Etwas, das ihm noch viel mehr eruptive Energie und Kampfeslust verliehen hätte, aber dann wäre er auch kaum sozialverträglich zu halten gewesen. Man hätte ihn am Nasenring durch die Arena führen müssen. So ist das eben mit den Hormonen. Oder er wäre ganz schnell in der Bullenmast gelandet. Nur wenige Stiere haben ja das Glück, in einer Mutterkuhherde zu leben und dort für Nachwuchs zu sorgen, so wie man das in Rasch beobachten kann. Anstelle der Fähigkeiten, die der Ochse verloren hat, hat er aber Ruhe und Gelassenheit gewonnen. Er ist keineswegs schlaff geworden, er hat gut durchwachsene Muskeln. Zugegeben, schnell ist er nicht, aber in der Ruhe liegt für ihn die Kraft. Und diese Ruhe strahlt er aus, auch auf die Menschen. Dumm ist er schon gar nicht, das denken nur Dumme. Und Zyniker, die meinen, es müsse einer schon ganz schön blöd sein, wenn er so viel Kraft hat und sich so vor den Wagen spannen lässt. Auch wenn es kaum einer vermutet, der Ochs hat Köpfchen und auf seinem Fachgebiet kennt er sich aus. Zum einen kennt er seine Arbeit, Ochsen wissen stets, was zu tun ist. Zum anderen kennt er seinen Herrn, den kennt er ganz genau. Er weiß sofort, was der will und wie der drauf ist. Andere Leute interessieren ihn nur am Rande. Auch wenn er ihn jederzeit an die Wand drücken könnte, tut er es in aller Regel nicht. Nur eines geht ihm überhaupt nicht in den Kopf. Primitive Menschen mit Peitschen, Schlagstecken und eisernen Dornen. Ochsen gehören zu denen, die die Gewalt hassen und sich auch von Gegengewalt keine Lösung versprechen, in der Regel jedenfalls. Es kommt mal vor, aber da muss sehr viel vorher passiert sein. Meistens verhalten sie sich deshalb verlässlich und berechenbar. Ich hatte gesagt, die sollen Ochsenmusik spielen. Das war sie. Auch wenn der Ochse im Stall von Bethlehem sein geregeltes Leben schätzt, es stört ihn nicht, wenn ab und zu mal Reisende mit ihren Tieren im Stall übernachten, denn sein Besitzer, ein Wirt, hat sonst keinen Raum oft mehr in der Herberge. Manchmal kommen auch Gäste hoch zu Ross. In der Regel sind das dann Politiker oder Kriegsleute oder Wirtschaftsbosse. Die kriegen immer ein Zimmer. Nur ihre Pferde stehen im Stall und finden sich dort mindestens so wichtig wie ihre Reiter. Einen Ochsen beachten sie nicht. Öfter kommen auch ganze Karawanen von Kaufleuten mit ihren beladenen Kamelen, Kapitäne der Landstraße. Auch mit den Kamelen hat der Ochs nichts zu tun, die bleiben mit ihren Lasten im Pferch vor dem Stall. Nur die Reisenden schlafen bei ihm drin, im Stroh, unkomplizierte Gäste, die schnell weiterziehen. Wenn sonst kein Bedarf ist, nimmt der Wirt auch mal Fußgänger auf. Das sind dann kleine Leute, Leute wie du und ich. Wenn es gut geht, haben sie einen Esel dabei. So ein Esel stört nicht im Stall. Er ist aus der Sicht eines Ochsen ein eher unauffälliges Tier. Zusammen einspannen sollte man die beiden nicht. Der Esel kann da einfach nicht mitziehen. Nein, sie wären kein gutes Team, so sehr sie auf allen Weihnachtsszenen beieinander stehen. Alles am Esel ist anders. Sein Kopf ist schmal, die Ohren lang, der Körper hager, die Beine dünn und ebenso dünn ist die Haut. Ein Esel braucht eigentlich nur Stroh und dürre Disteln, aber kein würziges Ochsenheu. Und er kann doch erstaunlich viel tragen. Jedenfalls das, was ein normaler Mensch bei sich hat. Zum Beispiel Reisegepäck oder auch mal eine Schwangere. Und Esel können unwegsame Strecken bewältigen, da käme der Ochs nicht durch. Sie gehen über Geröll und durch Stock und Stein, wenn es sein muss, auch durch Dornengestrüpp. Maria durch einen Dornwald ging. Sie sind bedächtig und vorsichtig bei jedem Schritt und haben so viel Ausdauer, dass sie lange Wege, wie zum Beispiel von Galiläa bis nach Bethlehem zurücklegen können oder wenn es gar nicht anders geht, sogar von Bethlehem bis Ägypten. So etwas wäre nichts für den Ochsen, der liebt die kurze Strecke und damit vollem Einsatz. Während der Ochs sich das in seinem Ochsenschädel so denkt und dabei mit Bedacht sein Ochsenheu wiederkäut, weiß er nicht, dass in den nächsten Tagen tatsächlich irgendwann die Stalltür aufgehen wird und ein Esel mit Tragsattel hereinkommen wird, begleitet von einem schon etwas reiferen Mann und einer im Verhältnis doch sehr jungen, hochschwangeren Frau. Es handelt sich nach aller Wahrscheinlichkeit wohl um eine Eselin, könnte auch ein Wallach sein, aber wahrscheinlich eine Eselin. Eselhengste sind jedenfalls derart unberechenbar, dass man ihnen unmöglich eine Schwangere mit Kind anvertrauen könnte, die sind so während der Wallach eher dem Ochsen ja, entspricht. Die junge Frau wird sich aufs Heu legen, der Mann wird die Eselin absatteln und sie an die Krippe des Ochsen führen. Der Ochse wird einen Schritt zur Seite treten. Die Eselin wird einige Maulvoll von dem würzigen Heu nehmen, dann wird sie sich herunterbeugen und nach ihrer Gewohnheit lieber vom Stroh auf den Boden fressen, wegen der schlanken Linie. Der Ochs wird dann sicher beim Heu bleiben, das Stroh wird er erst hinterher benötigen, nach dem Fressen.
Thank you.
Das war jetzt die Eselsmusik. Ein Ochs kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Jesaja 1, Vers 3. Liebe adventliche Gemeinde, so stehen Sie also da, auf fast allen Abbildungen der Weihnachtsgeschichte seit der frühen Christenheit, Ochs und Esel. In der Mitte die Futterkrippe, in der dann an Heiligabend das neugeborene Kind zu liegen kommt. Ganz dicht dabei mit ihren so unterschiedlichen Köpfen, aber mit gleich bedächtiger Zuwendung die beiden Arbeitstiere. Mit warmem Atem aus weit geöffneten Nüstern wärmen sie das Kind. Daneben stehen ebenfalls rechts und links Maria und Josef, Josef dem Ochsen eher nahe, Maria der Eselin. Die Menschen, die sich um Gottes Kind kümmern, sie haben selbst keinen so rechten Platz auf der Welt und Arbeitstiere sind sie irgendwie auch und geben doch dem Gottessohn Platz in ihrem Leben. Jedenfalls sind Ochs und Esel die Ersten im Stall und an der Krippe. Sie sind schon da, ehe das Kind geboren wird und bevor seine Mutter und ihr Begleiter auf Zeit Unterschlupf finden in ihrem Stall. Deshalb ist es auch sinnvoll, sich vor Weihnachten mit ihnen zu beschäftigen. An Heiligabend wird dafür kaum noch Zeit sein. In den Weihnachtserzählungen der Evangelien kommen Ochs und Esel übrigens, ehrlich gesagt, gar nicht vor. Nur die Krippe wird da erwähnt. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. So heißt es in der bekannten Weihnachtsgeschichte bei Lukas. Aber schon bald haben die Christen im Alten Testament einen Hinweis auf Ochs und Esel an der Krippe entdeckt bei den Propheten. Bei Jesaja heißt es da gleich im ersten Kapitel, im dritten Vers: Der Ochse kennt seinen Herrn und der Esel die Krippe seines Herrn. Unter Bezug auf diese Stelle in der hebräischen Bibel wurde es sehr früh Brauch, Ochs und Esel an die Krippe zu stellen. Wenn schon die angeblich so begriffsstutzigen Tiere die Krippe ihres Herrn kennen, was ist dann mit uns? Harmlos ist die Sache allerdings nicht. Es ist eigentlich ein sehr zorniges Wort des jungen Propheten Jesaja, so wie Greta in Glasgow oder so muss man sich das vorstellen. Es richtet sich an die Israeliten, an das erwählte Gottesvolk. Jeder Ochs, so regt sich Jesaja auf, kennt seinen Herrn. Und ihr? Jeder Esel weiß, wo seine Krippe steht. Aber ihr? Eure Tiere wissen, wohin sie gehören. Ein Ochs kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber, so geht der Vers weiter, aber Israel kennt's nicht. Und mein Volk versteht's nicht. In der allerersten Rede des jungen Propheten Jesaja ist uns dieser provokative Vergleich überliefert. Jesaja hat Angst um die Zukunft, was er vor sich sieht. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen, alles ist verwüstet und verheert. Auf eure Gebete und Gesänge, auf eure Opfer und Jahresfeste, so lässt Jesaja Gott den Herrn sagen, kann ich dankend verzichten. Sie ekeln mich an, ich mag sie nicht, eure religiösen Feiern. Ihr braucht mir keinen Ochsen zu opfern und keine Stiere auch nicht, ich kann's nicht mehr riechen. Wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten von meinen Augen. Lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun. Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht und führt der Witwen Sache. Dem jungen Propheten ist es ernst und leider bestehen seine Anliegen bis heute. Sein Vergleich des Gottesvolks mit Ochs und Esel bleibt unvergessen. Kaum einer, der heute seine häusliche Weihnachtskrippe aufbaut und in Zufriedenheit Weihnachten feiert und denkt, ach, wie süß das alles ist, kaum einer ahnt, was er sich mit diesen Tieren für eine Herausforderung ins Haus geholt hat. Ochs und Esel haben an der Krippe des Herrn ihren Platz, denn die kennen ihren Herrn und die Krippe ihres Herrn. Darin sind sie vielen Menschen überlegen. daher ihr Ehrenplatz an der Krippe, bevor dort überhaupt Menschen hinkommen. So ist das in der christlichen Kunst. Die allerältesten Weihnachtsdarstellungen der frühen Christenheit zeigen das Kind in der Krippe zusammen mit Ochs und Esel. Maria kommt erst später dazu. Und noch später Josef. Engel, Hirten und Weise sind noch spätere Zutaten. Erst in mittelalterlichen Darstellungen kommt dann das ganze weihnachtliche Programm mit Sternen, Engeln, Hirten, Weisen, Schafen und Kamelen. Sie stehen für die Resonanz des ganzen Kosmos auf das Kommen Gottes in die Welt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Aber Ochs und Esel sind wirklich auf den Darstellungen von Anfang an dabei. Das liegt an unserem Jesaja-Text. Für uns alle gilt, was der Prophet sagt: Lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten. Wer seinen Herrn Christus kennt, weiß, dass es ihm von Anfang an um nichts anderes ging und dass er bis heute von uns nichts anderes will. Der Ochse kennt ihn. Dafür steht Advent und Weihnachten, und zwar für uns alle ohne Unterschied. Die frühen Kirchenväter haben in den beiden Tieren an der Krippe in ihrer Unterschiedlichkeit unterschiedliche Typen von Christen erkennen wollen, die es zu ihrer Zeit gab. Die einen waren Judenchristen, kamen aus dem Judentum, traditionsbewusst in der Bibel zu Hause, wie der Ochs in seinem Stall und vor seinem Pflug. Die anderen waren Heidenchristen, die später dazugekommen waren, aus sehr säkularen Traditionen, sozusagen die Esel unter den Christen, mit langen, hörbereiten Ohren, aber nicht allzu viel Ahnung. Sie alle sollten ihren gleichberechtigten Platz an der Krippe des Christuskindes haben, so wie wir alle bis heute in unserer Vielfalt. Singen wir als zweites Lied von der Nummer 43, die Verse 3 bis 6, da liegt es, das Kindlein auf Heu und auf Stroh. 43, 3 bis 6. Ihr Kinderlein kommet, heißt das Lied. 43, 3 bis 6. Jetzt kein Ochsenlied, kein Esenlied, sondern ein Kirchenlied. Ja, Ochs und Esel stehen an der Krippe. Nun tut sich der Mensch mit solcher unterschiedslosen Achtung oft schwer. Er hat es lieber, wenn es Freund und Feind gibt und ist gern auf der Seite der Guten und der Sieger, und zumal an Weihnachten, ganz klar. Sollten sich die Christen tatsächlich von einem jüdischen Propheten sagen lassen, dass sie die Krippe ihres Herrn nicht kennen? Na also. Und noch dazu weniger als ein Ochs und ein Esel? Vor allem die, die keinen Respekt vor den Tieren hatten und auf diese herabblickten, weil sie sich so ausnutzen ließen, die wollten sich nicht mit einem angeblichen Hornochsen oder einem aus Sicht der dummen Esel vergleichen lassen. Lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, kehrt zurück an die Krippe eures Herrn. Konnten da wirklich die Christen gemeint sein? Nein, gewiss nicht. Sie waren es doch, die ihn als einzige richtig verehrten. An jedem Weihnachtsfest. Was machte es da, dass ihnen das Recht der Witwen und der Waisen nicht immer so sehr wichtig war und dass viele vom Bösen nicht so gerne lassen wollten? Sollte man nicht noch einmal genau lesen, was der Prophet da sagt? Stand da nicht, aber Israel kennt es nicht und mein Volk versteht es nicht. Das sind doch gar nicht wir Christen, das sind doch die Juden gemeint. Die erkennen das Kind in der Krippe nicht. Die lehnen die Menschwerdung Gottes an Weihnachten ab. Und die sind dumm wie ein Ochs. Und zu Recht haben wir sie oft verhöhnt mit Eselsohren in ihren Synagogen. Die Juden gehören gepiesackt, unterjocht und mit Lasten beladen, wie ein Viech, bis sie in die Knie gehen. Nein, die, die das Kind in der Krippe nicht kennen, sind eindeutig die Juden. Jede Krippendarstellung mit Ochs und Esel wurde so in diesem Verständnis immer auch ein subtiler Hohn auf die Juden und eine Demonstration der Überlegenheit der christlichen Sache. Jedes Weihnachtsfest ein Triumph über das sogenannte ersterwählte Volk Israel. Gott, die kannst du vergessen, deine Ex. Das ist vorbei, du hast doch jetzt uns. Hier liegen die unseligen Wurzeln dessen, was wir bis heute als christlichen Antijudaismus kennen. Aber auch ohne Christusglauben ist es durchaus möglich, den Judenhass weiterzuführen, wie man in unserem Volk ja deutlich sehen kann. Und im radikalisierten Islam leider auch. Blut an unseren Händen, lernt Gutes tun. Was der Prophet sagt, trifft eindeutig alle, die mit Gewalt andere niederhalten und ausrotten wollen. Es erklärt sich aus der Wirkungsgeschichte eines verzerrten christlichen Glaubens und leider auch aus der Geschichte unseres Volkes. Und so stehen nun Ochs und Esel letztlich auch als ein Gericht und eine Frage vor uns, so wie es Jesaja ursprünglich gedacht hat. war jetzt jiddische Musik, die immer auch ein Dennoch ist. Gott im Stroh. Mittendrin steht eine Futterkrippe. Darin wird das Gotteskind liegen. Es wird mitten hineingeboren in unsere Ratlosigkeiten, unsere Unversöhnlichkeit, unsere unaufgearbeitete Schuld. Umgeben von Ochs und Esel und von Menschen, die froh sein können, dass sie diesen, wenn sie diesen auch nur von Ferne gleich sind an Würde. Und doch ist sich Gottes Sohn nicht zu schade, in einem Stall geboren zu werden. So wie Martin Luther es in seinem Lied »Vom Himmel hoch, da komm ich her« beschrieben hat. Ach Herr, du Schöpfer aller Ding, wie bist du worden so gering, dass du da liegst auf dürrem Gras, davon ein Rind und Esel aß. Dass Gottes Sohn in Heu und Stroh geboren wurde, war Luther besonders wichtig. In unsere ungeschönte Alltagswelt, da wo wir arbeiten, da wo es staubt, da wollte Gott hinkommen, werden wie wir, wahrer Mensch, ein sterbliches Geschöpf. Wie Gras ist der Mensch und die Blume verdorrt. In unsere Armut wollte Gott einkehren, um uns reich zu machen. Franz von Assisi, der die Tiere liebte wie die Menschen und in der Schöpfung den Schöpfer verehrte, hatte schon mehrere Jahrhunderte vor Luther begonnen, Weihnachtsgottesdienste in Umbrien, in Stallhöhlen zu halten. Dort, wo bei schlechtem Wetter die Esel und die Rinder Unterschlupf suchten, die Ziegen und die Schafe. Und andere begannen, Futterkrippen in die Kirchen zu stellen und Krippenszenen zu basteln oder zu malen. Man sollte sich das Kommen Gottes in unsere Armut vorstellen können. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh. Maria und Josef betrachten es froh. Die redlichen Hirten knien betend davor. Hoch oben schwebt jubelnd der Engel ein Chor, haben wir gesungen. Ich stelle mir vor, das Kind in der Krippe, wenn es die Augen aufmacht, sieht es über sich den massigen Ochsenkopf. In seinen Augen ist der Ochse unversehrt und alle Ehrenwert, bewundernswert und ganz gewiss nicht geeignet als Schlachtopfer. Das einzige, allerletzte Opfer wird dieses Kind selbst bringen. Denn es soll ein für alle Mal Schluss damit sein, dass die einen zum Opfer der anderen werden, als Menschen oder als Tiere. Und dann wird es den Esel sehen. Der wird Jesus fast durch sein ganzes Leben begleiten. Seinen rhythmischen Gang hat er schon im Mutterleib kennengelernt und später als Kleinkind auf der mühsamen Flucht nach Ägypten. Von diesen treuen Tieren inspiriert, werden ihm später die Worte einfallen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Da handelt es sich doch um das Joch eines Zugochsen. Um welches Joch denn sonst? Und um die Last eines Tragesels. Und um die Lasten überforderter Menschen auch. Jesus tritt an die Seite von Ochs und Esel und trägt die Lasten. Ein sanftes Joch, eine leichte Last, das kann Jesus ihnen zusagen, weil er selbst ihre Lasten trägt. Und er wird davon erzählen, wie ein Mann aus Samarien einen Verletzten auf sein Tier hebt und auf einem jungen Eselhengst an der Seite seiner Mutter, der lastbaren Eselin, wird er einreiten in Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel. Mit einem Esel ist kein Krieg zu gewinnen, aber der Friede. Also ganz kann man den Esel einfach nicht weglassen. Meine lieben Schwestern und Brüder, noch ist der Stall fast leer und wir haben ein paar Tage Zeit, bis Heiligabend uns vorzubereiten. Denn der innere Stall in uns mit seinen Heuballen und Strohhaufen, mit seinem Viehbestand und mit seinem Mist ist in diesem Advent eine Betrachtung und Aufräumaktion wert. Haben wir nicht genug geochst in diesem Jahr und genug getragen? Und haben wir nicht so manches durchgekaut und auch so manchen Mist fallen lassen? Und hat uns unser Gott nicht reichlich und täglich versorgt mit allem, was wir brauchen und uns täglich entsorgt von dem, was weggehört? Ja, die Urinstinkte in uns kennen die Grippe ihres Herrn so gut wie ein Ochs und ein Esel. Die Grippe in uns steht längst bereit mittendrin. Hier können wir uns bergen und wärmen, nähren und stärken. Hier erwarten wir, dass Gottes Kind in uns geboren wird. Was für ein Glück, wenn wir die Krippe zum Mittelpunkt unseres Lebens machen können. Ochs und Esel haben das längst getan. Wir sollten es ihnen nachtun. Jetzt brauchen wir das Lied 24. Vom Himmel hoch. Lied 24. Und dort die Verse 9, 12 und 13. 24, 9, 12, 13. Über die Gottesdienste am Heiligabend, das sind in der Gemeinde hier 9, gibt es Informationsblätter. Wichtig ist zu wissen, dass für den Familiengottesdienst 15.30 Uhr und für die Christvesper um 17 Uhr es nötig ist, eine Reservierung zu haben. Die kann man über das Pfarramt kriegen. Damit soll vermieden werden, dass dann Familien da draußen stehen und nicht reinkommen können mit ihren Kindern. Am ersten und zweiten Feiertag sind natürlich auch Gottesdienste. Die Kollekte in den letzten Zumutungen im November für Karatu erbrachte 529,92 €. Dafür herzlichen Dank. Für heute, mir sind die Bilder aus Afghanistan und den Kindern aus Afghanistan. Das eine Mädchen, das da als Schuhputzerin an der Straße saß, wie das Mädchen mit den Zündhölzern, nicht aus dem Kopf gegangen. Ich möchte Ihnen vorschlagen, für die Nothilfe des UN-Kinderhilfswerks UNICEF in Afghanistan heute zu spenden. Die Notsituation in Afghanistan ist ja allgemein bekannt. Es wird ein schlimmer Winter. Die Ratlosigkeit, wie Hilfe geleistet werden kann, ist groß. Trotz des anhaltenden Konflikts und der dramatischen Sicherheitslage bleibt UNICEF, also das UN-Kinderhilfswerk, als eine der wenigen Hilfsorganisationen im Land und verstärkt seine Hilfe sogar. Viele andere mussten leider gehen. UNICEF arbeitet seit mehr als 60 Jahren in Afghanistan und will gerade jetzt dort bleiben. Ist da sehr entschieden. Im Rahmen der Nothilfe werden Kinder mit Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern versorgt. Das ist so, wie es bei uns nach dem Krieg unmittelbar war, was zu essen haben. Und Kinder, vor allem Mädchen und Kinder in abgelegenen Regionen, fern von Kabul, sollen weiter Bildungschancen haben. und gesund aufwachsen. Außerdem sind angelernte Gesundheitshelferinnen und Helfer unterwegs und stehen Schwangeren bei. Wehe den Schwangeren in diesen Tagen, hat Jesus mal gesagt. Und sie leisten medizinische Nothilfe und beraten Mütter. Das ist der Kollektenvorschlag. Die nächsten Zumutungen sind am Sonntag, den 23. Januar, hier in der Laurentiuskirche um 11 Uhr. Ohne Zweifel macht Glaube dumm. Ohne Zweifel macht Glaube dumm. Eckehard Rosberg wird uns das erklären müssen. Und jetzt halten wir die Fürbitte. Kind in der Krippe, du hast sie alle zu Zeichen deines Kommens gemacht. Den Ochsen und die Eselin, den steinigen Pfad und das Dornengebüsch, die Sterne in der Nacht, die Schwangere und ihren Begleiter, den Stall und das Stroh, die Angst und die Flucht. Wir bitten dich, lass uns in diesen Tagen die Zeichen sehen, die uns zu dir führen. Komm du selbst zu uns in unsere Welt. Nimm dich unserer Nöte an und lass dich in unserer Mitte erkennen, dass wir nicht in Dummheit verbleiben. Wir bitten dich für alle, die dich suchen und für die, die dich nicht suchen, auch du kannst sie finden. Wir bitten dich für alle, die im Elend sind und für alle, die meinen, sie könnten darüber hinwegsehen. Heute bitten wir dich besonders für die Kinder und ihre Mütter in Afghanistan. Wir bitten für die Familien, für alle, die einander lieben und für die, in denen die Liebe erkaltet ist. Wir bitten für die Kranken und für das, was sie uns zu sagen haben. Für die, die sie pflegen und sich um wissenschaftliche Beurteilung und politische Verantwortung kümmern. Wir bitten dich für alle, die endlich eine Unterbrechung ihres Mühens brauchen in den nächsten Tagen. Und für die alles so weitergeht oder noch intensiver wird als sonst. Gott, du hast die Tiere für uns zum Vorbild der Gotteserkenntnis gemacht. Damit hast du auch uns zu deiner Krippe hingezogen. Dir sei die Ehre in unserem Leben, in diesen weihnachtlichen Tagen und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und nun geht auf das Weihnachtsfest zu und auf das, was in euch geschehen kann, mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.